Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, dass ihr nochmal mich hören müsst. Ja, müsst fast, ja. Es ist so, der Freddy geht es eigentlich besser. Es ging ihm auch sehr schlecht. Er hat ein bisschen mit dem Lunge zu kämpfen gehabt und einfach Erkältung und starke Grippe. Und ich habe ihm letzte Woche schon angeboten, du, wenn es dir gar nicht geht, dann musst du einfach ehrlich sein, spätestens bis Samstag, 8 Uhr abends, kannst du dich melden. Er hat sich aber schon Donnerstagabend gemeldet und er gemeint, nein, zwei Versammlungen, das wird wahrscheinlich nicht gehen und so darf ich diese zwei Dienste übernehmen. Ich muss aber mit einer anderen Nachricht ein bisschen anfangen. Es ist so, ihr kennt ja alle Marcel Malgo und es geht ihm sehr, sehr schlecht. Das wissen wir ja schon länger, dass er krank ist. Und die beiden Söhne, Matthias und René, haben Folgendes geschrieben. Marcel ist wirklich auf der Zielgeraden. Es geht heim. Und da gab es die Möglichkeit, auch Abschied zu nehmen. Aber sie schreiben tatsächlich, dass sie meinen, es geht um Stunden, Tage, dass der Herr Marcel heimruft. Und da wollen wir auch für die ganze Familie beten, auch besonders für Rita. Man hat es ja erwartet und wenn es trotzdem mal so weit ist, ist es ja nicht einfach. Aber dass die ganze Familie Kraft bekommt, Trost bekommt, dass sie auch ermutigt sind, trotz den Abschied. Marcel selber, ja, so wie sie schreiben, ist hauptsächlich im Bett, er nimmt vieles nicht mehr so ganz wahr. Es sieht tatsächlich so aus, dass er heimgehen darf. Und ich möchte ja mit Gebet anfangen und auch diese Anliegen vom Herrn bewusst bringen. Ja, aber Vater, danke, dass wir wissen, du bist der Herr über Leben und Tod. Du hast jeden Tag, jede Stunde unser Leben in deiner Hand, Herr. Und so hast du auch Marcel in deiner Hand. Und Herr, sei du einfach in dieser Situation, in deiner Liebe gnädig. Nimm ihn sanft zu dir. Und gib auch die ganze Familie viel Kraft in diese Situation, wo, auch wenn es zu erwarten war, nicht einfach ist, Herr. Gib Rita viel Kraft, Trost, Zuversicht, auch Masse loszulassen, Herr. Die ganze Familie, die Söhne und die Tochter, die Schwiegerkinder, die Enkelkinder, dass sie in dieser Situation sie wirklich dich spüren dürfen. Deine Allmacht, deine Gegenwart, deine Liebe, Herr. Ja, Herr, für uns, die wir dir gehören, gibt es nichts Schöneres, als vor dir zu stehen. Und das ewig. Ja, diese Zuversicht haben wir. Und lass die ganze Familie Malgo genau dies jetzt spüren, Herr. Auch als Marcel, dass er einfach ruhig sein in dir, Herr. Dass er nicht viele Schmerzen haben muss, sondern einfach in aller Ruhe zu dir kommen darf, auf dem er gehofft hat. Amen. Ja, wir wollen gemeinsam heute Morgen ein wenig über ein wichtiges Thema, der die Gemeinde sehr angeht, ein Thema, der Gemeinde bewusst leben sollte, aber auch jeder Einzelne von uns ganz persönlich. Und es geht da um Gebet. Das Gebet ist etwas, was Gott uns gab. Das Gebet ist etwas, was wir vom Anfang an schon sehen, wie Männer und Frauen Gottes vor Gott kamen, mit Gott kommunizierten. Und wie kommunizierten? Wir nennen es Gebet. Das Gebet ist etwas, was Gott uns gab, um mit ihm zu reden. Das Gebet ist etwas, was der Herr selbst, Herr Jesus Christus auf Erde, so intensiv lebte. Er hat sich immer wieder Zeit genommen. Er hat sich zurückgezogen, um mit seinem Vater zu reden. Das Gebet ist Kommunikation. Und wenn unsere Beziehung mit Gott stimmen sollte, dann müssen wir mit Gott kommunizieren. Gott kommuniziert mit uns. Er gab uns sein Wort. Gott kommuniziert mit uns durch Gebet. Das Gebetsleben zeigt in gewisser Hinsicht, wie sehr wir auch in einer Abhängigkeit von Gott leben. Das Gebetleben ist mehr als nur schnell am Morgen aufstehen, ein kurzes Gebet sprechen und das meistens, wenn man noch nicht so ganz fit ist. Und dann kurz vorm Essen, ja Herr, danke fürs Essen und ja, dann geht's einfach den Tag weiter. Das Gebet ist mehr als dies. Moses betet und Israel hatte Sieg. Hannah betete und Gott schenkte ihr einen Sohn. Daniel betete und Gott zeigte ihm die Zukunft. Die Gemeinde betete und Petrus wurde aus dem Gefängnis befreit. Petrus betete und er bekam die Vision, dass Heiden zur Gemeinde gehören. Lydia betete und Gott offenbarte sich ihr. Paulus betete und Gott öffnete ihm Augen. Beten verändert. Wenn nicht die Umstände, dann aber uns. Deshalb ist Gebet so wichtig. Ich möchte mit einzelnen Zitaten anfangen. Gordon Boom sagte Folgendes. Wenn ein Christ die Gemeinschaft mit anderen Christen meidet, lächelt der Teufel. Als er aufhört, die Bibel zu studieren, lacht der Teufel. Als er aufhört zu beten, schreit der Teufel vor Freude. Zitat von Corrie ten Boom. Ein anderer Bruder, Andrew Murray, sagte, jedes Mal, bevor Sie Fürsprache einlegen, seien Sie zuerst still und beten Sie Gott in seiner Herrlichkeit an. Denken Sie daran, was er tun kann und wie sehr er sich freut, die Gebete seines erlösten Volkes zu hören. Denken Sie in Ihren Platz, an Ihren Platz, und ihr Vorrecht in Christus und erwarten sie Großes. Ein anderer Zitat von Johnny Erickson Tada. Jesus ist stark, aber er ist auch zugänglich. Er ist in der Lage, unsere Last zu tragen. Aber er wird uns niemals peinlich und niedergeschlagen fühlen lassen, wenn wir darum bitten. Einzelne Bibelstelle diesbezüglich. 1. Thessalonicher 5, die Vers 16 bis 18 lesen wir. Seid allerzeit fröhlich, betet ohne Unterlass. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. In Kolosser 4, Vers 2 lesen wir. Seid beharrlich im Gebet und wacht mit ihm mit Danksagung. In Matthäus 6, Vers 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Und sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Oder Römer 8, Vers 26, desgleichen hilft auch der Geist unsere Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt. Und der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzen. Also das Gebet spielt eine wichtige Rolle in unserer geistliche Leben. Ich möchte aber eine Frage heute beantworten und das ist diese Frage, warum ist unser Gebet oft trotzdem kraftlos? Wenn wir solche Verheißungen sehen, wenn wir diese Befehle eines Paulus sehen, wie wir beten sollten, wie wir beharrlich im Gebet sein sollten, warum sind unsere Gebete trotzdem, dass wir wissen, welche Kraft Gebet hat, trotzdem so oft kraftlos? Los oder wirkungslos. Das Gebet ist ja nochmal ist eine Zeit, wo wir unser Herz eigentlich Gott öffnen, wo wir unsere Anliegen vor Gott bringen. Aber da kommt die Frage, ja, wann beten wir am meisten? Mein eigenes Leben, ich bin Gott näher, wenn schwierige Situationen in mein Leben hineinkommen. Wenn Krankheiten da sind, das kennen wir alle, dann was machen wir? Wir kommen intensiver vor Gott. Darum, auch solche Situationen dienen uns oft zum Besten. Es macht uns abhängig von Gott. Aber oft kommen wir, wenn wir von Gott etwas brauchen. Nur, ich frage mal ganz ehrlich, ist es richtig, dass wir nur dann kommen, wenn wir schwierige Situationen hindurchgehen? Ist es richtig, wenn wir erst dann kommen, wenn Krankheiten und Nöte in unser Leben hineinkommen? Okay, lass uns das anders fragen. Wenn Krankheiten und Nöte uns näher bringen zu Gott und Gott unsere Gebete erhört und die Krankheiten und Nöte nicht mehr da sind, Was heißt es jetzt für uns? In dieser Abhängigkeit dran zu bleiben. In diesem Gebetsleben dran zu bleiben. Dies, was Gott uns offenbart hat durch schwere Zeiten, sollte uns auch in Zeiten, wo es uns gut geht, weiter motivieren, diese Kraft zu benutzen. Dies, was Gott uns gab. Wir haben einzelne Bedingungen im Wort Gottes. Es ist unser Herz. Unser Herz, wenn es rein ist, dann hören wir, dann sind wir eher fähig, Gottes Stimme zu hören. Wir sagen oft, Herr, von ganzem Herzen möchte ich dies und jenes von dir bitten, und so soll das ja auch sein. Aber Geschwister, was heißt es, wenn wir sagen, von ganzem Herzen? Von ganzem Herzen heißt, meine ganze Ich, alles, was ich bin, meine ganze Person, Leib, Seele und Geist, alles, Herr, dankt dir. Alles, Herr, lebt in einer Abhängigkeit von dir. Meine ganze Ich, meine ganze Wesen dankt dir. Geschwister, oft ist aber dies nicht der Fall, sind wir doch ehrlich. Mein Leben gehört wohl dem Herrn, aber gehört es wirklich ganz dem Herrn? Meine ganze Ich. Wenn wir wirklich glauben, dass im Gebet Kraft liegt, wenn wir wirklich glauben, dass das Gebet effektiv ist, dann wird das Gebet auch dementsprechend Berge versetzen können. Oder denken wir tief in uns, ja, so ist es nicht wirklich. Kommen wir vor Gott und glauben wir nicht wirklich, dass er Gebete erhört? Ja, ich weiß, oft beten wir, Herr, mach mich gesund und ich werde nicht gesund. Ja, was ist jetzt? Bin ich ungehorsam? Habe ich etwas falsch gemacht? Da müssen wir sowieso aufpassen. Geschwister, ich vielleicht nebenbei, das erlebe ich immer wieder, dass Geschwister im Glaube wirklich schwer krank werden. Und da kommen andere Geschwister, ja, du musst mal dein Leben prüfen, dass der Herr dir sowas erlaubt, dass der Herr erlaubt, sowas in dein Leben hineinzukommen. Vielleicht hast du Sünde gemacht. Seid sehr vorsichtig mit so einem Satz. Ich kenne eine ganz liebe Schwester im Glaube, sie ist beim Herrn. Sie war eine Schwester, die war vorbildlich in der Gemeinde. Sie war eine Dienerin. Sie war ein Holocaust-Überlebende. Sie war Jüdin. Und sie hat wirklich mit, man kann wirklich sagen, Leib, Seele und Geist dem Herrn dient. Aber im Alter, sie war nicht so alt, wurde sie sehr, sehr schwer krank. So schwer krank, sie wusste, der Herr kommt bald, mich zu sich zu holen. Es geht nicht anders. Mein Körper ist voll, es war auch Krebs, und mit voller Zuversicht hat sie die Ewigkeit angeschaut und Gott vertraut. Und da kamen tatsächlich Geschwister aus der Gemeinde und gesagt, ja, du solltest unbedingt dein Leben prüfen. Du solltest unbedingt prüfen, dass der Herr sowas zulässt, ob alles okay ist. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, welche Ohrfeige das war für sie. Manchmal hat dieser Satz vielleicht seine Berechtigung. Aber bevor wir mit so einem Satz kommen, prüfen wir uns erst selbst. Ja. Und deshalb, wir sind alle bestimmt, was unser Körper angeht, zu sterben. Wenn dieser Satz jetzt stimmt, wo die Schwestern zu die anderen Schwestern gesagt haben, dann darf ein Mensch nie sterben. Also mindestens vom Leib her. Wir werden ja alle sterben, wenn der Herr nicht vorher kommt. Aber es geht eben, der Herr erlaubt Situationen. Ich kann mich erinnern, wo wir wussten, dass unsere Tochter den Geburt nicht, also kurz nach der Geburt sterben will, wird, kamen viele zu uns und haben gesagt, ihr müsst beten, dass sie gesund wird. Und da musste ich oft sagen, schau, wir wissen, dass sie nicht gesund wird. Wir wissen, dass sie diese und jene Problem hat. Sie hatte diese und jene Genfehler und sie wird es nicht überleben. Das wissen wir. Und wisst ihr, ich brauche ein anderes Gebet. Ich brauche nicht ein Gebet, dass sie gesund wird, weil sie wird es nicht. Ja, ich weiß, Gott ist allmächtig, er kann. Aber ich frage mal ganz ehrlich, wenn ich keinen Arm habe, würde jemand von euch beten, dass mein Arm nachwächst? Würde jemand sowas beten? Genau so war es auch mit unserer Tochter. Und somit brauchten wir ein anderes Gebet. Wir brauchten ein Gebet, Herr, mach uns stark in dieser Situation. Gib uns die nötige Kraft und der Glaube, dass dies, was du machst, auch wenn wir es nicht einordnen können, trotzdem richtig ist. Das sollte dann in dieser Situation unser Gebet sein. Und es ist nicht immer einfach. Und wenn Geschwister dann so beten, das andere hat mich nicht weitergebracht. Aber das Gebet, gib ihnen Kraft, das hat viel gebracht. Und das heißt nicht, dass wir nicht dafür beten dürfen, wenn Geschwister krank sind, dass sie geheilt werden. Das sei ferner. Meine, der Herr ist allmächtig, er ist der Herr, unser Arzt. Ja, das wissen wir. Aber wir müssen einfach da, der Situation bedingt, einfach auch gewisse Sachen einfach vom Herrn so annehmen, weil der Herr schlussendlich auch damit ein Ziel hat. Jetzt ein Hindernis, oft ist es, wie beten, weißt du, wie eine Pflicht ist. Wir haben das auch schon gemacht, ja, ich muss ja beten vor dem Essen, okay, dann bete ich schnell vor dem Essen. So, unser Gebet ist nicht dies, ja. Gebet beinhaltet ja Rede zu Gott. Rede zu Gott. Ja, oft sind aber unsere Gebete eigensüchtig. Wie wir lesen, Jakobus 4, Vers 3, ihr bietet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bietet, um in euren Lüsten zu vergeuden. Um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das Gebet wird kraftlos, weil der eigene Motiv selbstsüchtig ist. Ja, Selbstsucht raubt das Gebet aller Kraft. Wenn ein junger Mann für einen schönen Auto betet, ich glaube, dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit und Liebe auch ein junger Mann, wenn er nicht aufhört zu beten, sagt, okay, willst du den Auto, das wird für dich kein Segen sein, aber gut, da hast du es. Ja. Dann hast du es. Und er wird ziemlich schnell merken, das erkennt jeder von uns, das haben wir doch alle erlebt, nicht? Wenn wir mal ein neues Auto bekommen haben, wow, da waren wir so richtig froh. Aber nach ein halbes Jahr ist das Geruch, ein neues Auto, nicht mehr da. Ja. Und schlussendlich, das neue Auto, wo langsam alt wird, macht genau das Gleiche, das Alte wie das Neue. Es bringt mich von A nach B und das war's. Ja. Irgendwann kommt das und dann was wollen wir? Wieder was Neues. Also, es hat auch damit zu tun, zufrieden zu sein. Aber nochmal, warum beten wir? Was ist der Grund unseres Gebets? Ist unser Grund des Gebetes rein egoistisch? Ich gebe mal ein Beispiel. Ich bete für meine Ehepartner oder Nachbar für Bekehrung. Ist das ein gutes Gebet? Ja, hoffentlich, ja, dass ihr das betet, dass wir alle beten, wenn jemand einen ungläubigen Ehepartner hat. Ist das eine, ich sage, prioritäre Nummer eins in unserem Gebetsleben? Aber wenn ich es nur bete, damit der Person sich bekehrt und er endlich erträglich wird, dann habe ich ein Problem. Weil dann ist mein Gebet was? Egoistisch. Dann ist die Motivation meines Gebetes purer Egoismus. Und nicht wirklich, dass die Frau oder der Mann wirklich zu Jesus finden. Sondern es geht mehr um mich selbst. Und dies ist ein selbstsüchtiger Gebet. Oder nächsten Sonntag ist Samstag ist Evangelisation. Ich hoffe, dass wir alle auch dieses Gebet mittragen, auch für das Evangelisation, auch wenn wir nicht alle gehen, können wir trotzdem zu Hause diese Anliegen mittragen. Ja, Gebet um Erweckung, das gefällt Gott. Aber leider kann dieses Gebet auch aus egoistischen Motiven kommen. Wenn es um uns selbst geht, wenn ich mir selbst sage, ja, in unserer Gemeinde haben sich so und so viele Leute bekehrt. Schwester, es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Gemeinde, es geht um ihn und ihn allein. Und wenn ein Mensch sich bekehrt, geht es nur um seine Ehre, weil auch der Mensch kann sich nicht von sich selbst bekehren. Es ist ein Akt Gottes. Es ist Gottes Offenbarung. Es geht nur um ihn. Nur. Darum geht es nicht um schlussendlich um unsere eigene Empfinden. Oder was habe ich davon? Und deshalb, Geschwister, Herzmotivation ist von enormer Wichtigkeit. Mit welcher Art gehe ich vor dem Herrn? Ein weiteres großes Problem, zusätzlich zum Herz der Motivation, wenn der nicht stimmt, ist das Problem Sünde im eigenen Leben. Wenn wir in Sünde leben wollen, wenn wir Sünde in unserem Leben tolerieren, dann geschieht etwas. Auch wenn wir Kinder Gottes sind, geschieht etwas, dass wir nicht mehr mit Gott kommunizieren können. Auch wenn wir meinen, dass wir mit Gott kommunizieren, tun wir es trotzdem nicht. Weil wir Sünde oder ein Sünde Lebensstil, der sündhaft ist, und tolerieren. Ich möchte einzelne Verse lesen in Jesaja 59. Jesaja 59. Dann lesen wir Vers 1 und 2. Es sagt Gott: Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr nicht zu schwach zu hören, nicht zu schwer zu hören, Entschuldigung, sondern eure Missetat trennen euch von eurem Gott und eure Sünde verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Das ist eine Rede zum Volk Israel. Das ist eine Rede, ihr Gott ist ja da. Er ist gegenwärtig, aber es ist euer Lebensstil, der ein Hindernis ist, dass Gott wirken kann. Ja, die Menschen, die denken sich oft verschiedene Ausreden aus, warum das Gebet nicht erhört wird. Ich möchte ein Zitat lesen. Sei allein mit Jesus. Und sag ihm entweder, dass du nicht willst, dass die Sünde in dir abstirbt, oder sag ihm, dass du, egal was es kostet, mit seinem Tod identifiziert werden möchtest. Verstehen wir diese Gedanken? Egal was es kostet. Ich möchte ganz ihm gehören. Ja, Menschen, sie rufen vergeblich zu Gott, weil es bewusste Sünden in ihrem Leben gibt. Sie rufen vergeblich. Im Psalm 66, die Verse 18 bis 20 lesen wir, hätte ich Unrecht vorgehabt in meinem Herzen, so hätte der Herr nicht erhört. Doch wahrlich, Gott hat erhört. Er hat geachtet auf die Stimme meines Flehens. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht abgewiesen, noch seine Gnade von mir abgewendet hat. Im Psalm 139, die Verse 23 und 24, sagt der Psalmist, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösen Weg bin und leite mich auf dem ewigen Weg. Erforsche mich, o Gott. Vor unseren Ehepartner, vor unseren Freunden und Gemeindemitgliedern können wir vieles verstecken. Nicht aber vor Gott. Vor Gott ist alles offen. Er kennt unsere tiefe Herzen. Er kennt unsere Motivation. Er weiß, wie wir denken. Er weiß, warum wir dies und jenes machen. Und Geschwister, wenn jemand da ist, der jetzt denkt, ja, auch ich kämpfe gegen Sünde. Wenn du kämpfst, Amen, wunderbar. Wenn du aber nicht mehr kämpfst, wenn du es einfach tolerierst, wenn du diesen sündhaftigen Lebensstil einfach tolerierst und es immer mehr ein Teil deines Lebens wird, Gott kann nicht ein Teil davon sein. Und auf diesen Moment wird dein Gebet genauso kraftlos. Ich glaube noch mehr. Du hast gar nicht mehr das Bedürfnis, wirklich zu Gott zu gehen. Es wird immer weniger und weniger und der Teufel freut sich. Das erlebt man doch auf eine andere Art und Weise in vielen Ehen. Ein wichtiger Bestandteil, dass eine Ehe überhaupt bestehen kann, ist Kommunikation. Ja. Kommunikation ist von enormer Wichtigkeit. Oft hört man das in der Ehe. Ja, warum hast du nichts gesagt? Ja, da hat der andere recht. Hättest du doch etwas gesagt. Ich weiß, manchmal, wenn man etwas zu viel sagt, ist am Anfang ein neuer Konflikt. Ja. Aber es hat mit Kommunikation zu tun. Miteinander reden. Miteinander beten. Und genauso ist es auch mit Gott. Wir müssen mit Gott kommunizieren. Es geht gar nicht anders. Nein, wir wollen mit Gott kommunizieren. Aber wenn Sünde da ist, dann entferne ich mich von Gott. Er entfernt sich nicht von mir. Aber ich entferne mich von Gott. Und deshalb dieses Gebet: Erforsche mich, oh Gott, und erkenne mein Herz. Herr, was ist meine Leben, meine Herzensmotivation? Wie sieht es in mein Herz wirklich aus? Herr, erforsche es und zeige mir es und führe mich dazu, dass ich Buße tue, dass ich dies und jenes entferne. Wenn wir heute da sind und ihr merkt, ja, auch mein Gebetsleben ist kraftlos und ihr erkennt, da ist etwas, betet Psalm 139 diese Verse: Herr, erforsche, entferne, ich will ja mit dir sein. Oft kostet uns etwas, wenn wir mal reinen Tisch machen, wenn wir mal aufräumen. Oft müssen wir unseren ganzen Lebensstil ändern und es lohnt sich. Weil es hat damit zu tun, dass Gott wieder zu uns reden kann. Oder besser gesagt, dass wir wieder Gott hören. Wenn wir einmal in unserem Leben bekennen, also einmal Sünde in unserem Leben bekennen und Buße dafür tun, dann erfahren wir neue Kraft in unserem Gebet. 1. Petrus 3, Vers 7, da lesen wir: Ihr Männer, das ganze wichtige Punkt, seid gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau aus dem schwächeren Gefäß, zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsame Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Interessant, was Petrus da schreibt. Er schreibt auch was in einer ganz praktischen Art und Weise, was ein Hindernis sein kann, dass unsere Gebete kraftlos sind. Und da geht es ja um die Männer. Ich glaube, das geht um jeglichen Konflikt, wo wir in unserem Leben einfach, sag ich jetzt mal, tolerieren. Es geht aber da explizit in diesem Text um Respekt gegenüber der Person, der Gott mir zur Seite gestellt hat. Da geht es um den Ehemann gegenüber seiner Ehefrau. Wie begegnete er sie? Und Gott sagt: Wenn der Mann in seiner Aufgabe, in seinem Amt, der Gott ihm gegeben hat, auch als Haupt der Familie, wenn er seiner Amt nicht richtig ausführt, dann wird sein Gebetsleben dementsprechend auch kraftlos sein. Ja, sein Gebet wird nicht erhört. Und da sehen wir, es hat mit Gehorsam zu tun gegenüber Gottes Maßstab, gegenüber der göttlichen Ordnung, gegenüber Gottes Wort. So, wir sehen, wie wichtig es ist, den Maßstab Gottes zu erkennen und dementsprechend auch gewisse Sachen in unser Leben in Ordnung zu bringen. Ja, manchmal weigern wir uns, ehrlich vor Gott zu sein. Psalm 139, Vers 3 und 4 lesen wir: Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Wir wollen vielleicht unehrlich sein, und trotzdem weiß es Gott. Gott weiß es. Das Gebet ist kein Show. Wir können nicht Gott nichts vormachen, Geschwister. Ich kann da vorne sehr fromm beten, aber Gott kennt mein Herz. Ich kann vor meine Kinder fromm beten, aber Gott kennt mein Herz. Deshalb jeder prüfe sich selbst. Ja, das Gebet ist keine Show. Wir können Gott nichts vormachen, dass alles einfach immer stimmt, dass alles rosig ist, wenn in Wirklichkeit wir frustriert sind, verletzt sind, Rachegedanken haben oder sogar hassen. Ja, viele Geschwister im Glauben, die haben oft Frustration in ihrem Leben. Andere sind verletzt. Ja, verletzt ist menschlich, oder? Aber dem liegt eine sehr große Kraft entgegen. Die größte Kraft gegen Verletzung ist Vergebung. Die göttliche Vergebung. Und die sollten wir leben. Viele Christen sind verbittert. Und diese Verbitterung bringt uns nicht näher zu Gott, sondern es entfernt uns von Gott und der Teufel ist froh. Auch Verbitterung kann man schnell lösen durch Vergebung. Verbitterung hat immer mit dem eigenen Ego zu tun. Ich bin verletzt, also bin ich verbittert. Ja, ich vergebe wohl, aber erst muss der andere zu mir kommen. Ja? Die Bibel hat ganz andere Maßstab. Lass uns nie vergessen, wie viel uns vergeben worden ist. Lass uns nie vergessen, dass keiner von uns, der ein Kind Gottes ist, es überhaupt verdient hat, ein Kind Gottes zu sein. Es ist rein Gottes Gnade, dass wir heute da sitzen. Dass wir Hoffnung haben, einmal bei ihm zu sein. Es ist nur Gottes Gnade. Deshalb, wenn uns so viel vergeben worden ist und wir nicht vergeben wollen. Wisst ihr, ein Mensch, der nicht vergeben will, wisst ihr, was er macht? Er macht sich selbst zu Gott. Er ist ein Götzendiener. Ich weiß, es klingt hart, aber es ist doch genau das. Wir haben ja diese Geschichte von dem Knecht, der eine große Schuld vergeben worden ist. Aber der kleine Schuld wollte er nicht vergeben. Und so sind wir oft, wir Christen, ja. Und auf diesen Moment, wo sowas in unser Leben hineinkam, Geschwister, wir haben keine Kraft. Unzufriedenheit. Unzufriedenheit ist ein Charakter unserer Gesellschaft, ja. Aber auch Unzufriedenheit ist ein Hindernis fürs Gebet. Wenn ihr der seid, seid in allem was dankbar. Dankt Gott allezeit. Was heißt das dann? Ja, dankt Gott allezeit. Also allezeit Danke sagen. Und diese Dankbarkeit, was ist das für eine Art Dankbarkeit? Herr, du lässt etwas zu, weil ich weiß, es dient schlussendlich zu deiner Verherrlichung. Und deshalb werde ich diese und jene Situation dankbar von deinem Hand nehmen. Dankbarkeit hat damit zu tun, mit dies, was man hat, auch dankbar zu sein. Ein Mensch, der immer reicher und reicher sein will, wird ein Knecht des Mammon sein. Und dazwischen, da hat Gott keinen Platz. Das heißt nicht, dass ein Christ nicht reich sein kann. Er kann. Die einen sind sehr tüchtige Geschäftsleute und so weiter, aber alles schlussendlich zur Ehre Gottes. Und wenn der Herr, wie bei Hiob, dir heute auf morgen alles wegnimmt, bist du immer noch dankbar? Bist du immer noch in dieser Abhängigkeit von Gott? Was ist, von was sind wir abhängig? Von ihm oder von etwas Irdisches? Ich weiß, so ein Gebet möchten wir alle nicht, dass wir beten, ja Herr, nimm alles weg, was ein Hindernis ist. Zwischen mir und dir. Das wollen wir vielleicht, aber wollen wir es wirklich? Weil oft sind das irdische Sachen, auf denen wir richtig festhalten. Aber es sollte eigentlich unser Gebet sein. Ja, es gibt Situationen, wo Geschwister, dass man auch nicht beten kann. Und wir haben das Stelle von Römer gelesen, dass der Geist Gottes für uns eintritt. Manchmal langt es einfach still werden vor Gott. In 1. Samuel, ein anderer Punkt, Entschuldigung, ist auch Gehorsam. Gehorsam spielt so einen wichtigen Aspekt. 1. Samuel 15, Vers 22 lesen wir. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfer und Brandopfer wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern. Gott will keine falsche Frömmigkeit. Es ist nicht genug, dass wir am Sonntag in den Gottesdienst kommen und dann denken, es ist alles okay zwischen mir und Gott. Es langt auch nicht, wenn wir zwischendurch mal in der Bibelstunde kommen. Dass wir irgendwie irgendein Gebet auswendig sagen, zum Beispiel Vater unser, das dürfen wir ja. Aber all dies, nicht das will Gott. Gott will deine tiefe innere Motivation erkennen. Er will Gehorsam. Gott geht es darum, ob wir das getan haben, was er uns aufgetragen hat. Gott will unsere Gehorsam. Das ist eigentlich sehr einfach. Aber welcher Gott? Der Gott der Bibel. Wir dürfen nicht vergessen, oft machen wir unseren eigenen Gott. Und durch unseren eigenen Gott nehmen wir nicht mehr der Gott der Bibel wahr, sondern es ist Gott und. Aber Gott der Bibel, Liebe, Gehorsam. Gehorsam zu den Eltern zum Beispiel, wenn ich jetzt Jugendliche da hätte. Diese Frieden miteinander, Frieden stiften. Ungehorsam lähmt unsere Gebete. Ein anderer Aspekt, was auch lähmen kann, wir lesen dazu Ezekiel 14, Vers 3. Ezekiel 14, 3 lesen wir, Menschensohn, diese Männer haben ihre Götzen in ihr Herz geschlossen und den Anschluss zu ihrer Missetat vor ihr Angesicht gestellt. Sollte ich mich wirklich von ihnen befragen lassen? Was sagt Gott? Sollte ich wirklich von denen befragen lassen, die eigentlich mich gar nicht dienen wollen? Dieser Vers, Geschwister, ist ein harter Vers, weil wir sehen auch da, und ich möchte das mit Demut sagen, aber ich glaube, unsere Kirche weltweit ist genau in diese Probleme. Man lebt sein eigener Gott. Und dann, wenn es darauf ankommt, sucht man trotzdem Gott. Und auf einmal ist Gott nicht mehr da. Aber wir wollen jetzt nicht auf die Kirche schauen, wir wollen auf uns selbst schauen. Geschwister, wo haben auch wir Götze in unserem Leben? Zum Beispiel ein Götze, die wir Schweizer oft haben, ist unser Job. Die meisten sind pensioniert, ihr habt das Problem nicht mehr. Ja. Aber oft ist es unser Job. Und dieser Job geht auf die Kosten vom Gemeindeleben, von einem Hingabe gegenüber Gott, das hat die höchste Priorität schlechthin. Wir müssen dann gut aufpassen, wenn wir wegen unserem Job einen Kompromiss eingehen müssen, was unseren Glaubenswandel angeht. Dann ist der Job über Gott. Wenn ich wegen dem Job dies und jenes machen muss, was ein Widerspruch ist zum Wort Gott, und ich weiß, es ist nicht einfach, ich kann gut reden, ich arbeite im Missionswerk, ja. Und trotzdem ist dies der Maßstab Gottes. Wenn ich etwas machen muss, was ein totaler Widerspruch ist, zu dies, was ich im Wort Gottes erkenne, was tue ich jetzt? Aber es können auch andere Sachen sein. Es kann mein Hobby sein. Dürfen wir ein Hobby haben? Ja, ich glaube, Hobbys machen wir nicht schlecht. Mein Vater hat mich immer ermahnt, hat mir gesagt, Nati, wenn du mit 30 immer noch dein Hobby ganz intensiv auslebst, dann stimmt etwas bei dir nicht, weil dann bist du immer noch der Kind, ja. Das heißt nicht, dass man kein Hobby haben darf, aber tatsächlich, Prioritäten ändern sich. Man heiratet, man hat Kinder und es ändert sich alles. Du darfst uns keine Illusion machen. Die, wo noch nicht verheiratet sind, wenn ihr mal heiratet und Kinder habt, dann ändert sich alles. Zum Positiven natürlich, ja. Aber es ändert sich. Auf einmal hat man ganz neue Prioritäten. Man hat für vieles keine Zeit, aber eben ein Hobby kann mein Götze sein. Jede Wochenende gehe ich mein Hobby nach. Und ja, der Gottesdienst kann ich am Abend noch schnell im Livestream anschauen, YouTube, ja. Geschwister, Livestream, so schön wie es ist, ist nur, wenn wir richtig krank sind. Und nicht anders können. Dann bleibe ich mal zu Hause. Aber der Livestream, das dient zu meiner Erstärkung, weil ich das Wort Gottes höre. Aber wir müssen verstehen, es ist das Gemeindeleben, das gemeinsam kommen, was uns schlussendlich näher zu Gott bringt. Das Corona, was wir erlebt haben, dass Gemeinde nicht mehr zusammenkommen konnte, es war für eine Zeit lang auch berechtigt, aber es war für das geistliche Leben extrem schädlich, extrem schädlich. Also Hobby. Ein anderer Götze kann mein Ehepartner sein. Mein Ehepartner kann auch zu Götze werden. Wenn mein Ehepartner über Gott steht, dann werde ich zu Götze dienen. Es kann mein Freund oder Freundin sein. Das erleben wir immer wieder. Ich möchte nicht zu hart ins Gericht gehen mit den Jugendlichen. Ich war ja auch mal so alt. Aber oft ist es tatsächlich so. Dann ist jemand, auf einmal hat jemand einen Freund oder Freundin. Und ja, dann sind sie nicht mehr in der Gemeinde. Ja, weißt du, ja, Papa, immer so gute Ausrede. Aber es gibt noch eine andere Art Götzendienst, wenn man Freunde oder Freundin hat. Man weiß, die Freundin, oder die, auf die ich ein Auge habe, die geht regelmäßig in die Gebetsstunde. Und auf einmal gehe ich dann auch regelmäßig in die Gebetsstunde. Es ist ein schöner Nebeneffekt. Aber deine Motivation ist Götzendienst. Entschuldigung, ja. Deine Motivation ist nicht eine Begegnung mit Gott zu haben, sondern eine Begegnung mit dieser wunderbaren Person, in der man so fest verliebt ist. Ist ein schöner Nebeneffekt, wenn aber dieser Effekt nachher auch bleibt in den nächsten 40 Jahren, ja. Okay. Aber kaum ist man zusammen und in der Gebetsstunde sind die Personen nicht mehr da. Und das zeigt was? Missbrauch von Gott. Entschuldigung, ja, ich weiß, das tönt ein bisschen hart. Aber ich will einfach da ein bisschen ehrlich sein, weil es geht was um unsere Herzenmotivation. Warum tue ich, was ich tue? Warum begegne ich Gott? Und vielleicht ist dein Auto dein Götze. Und für viele ist das Auto ein Götze, ja. Die jungen Mädchen in der Jugend sage ich oft, wenn ihr mal einen jungen Mann, wenn ihr verliebt seid und ihr möchtet ihn kennenlernen, dann habt eine Prüfung, das ist sein Auto. Wenn er euch abholt und ihr sitzt in seinem schönen Auto drin, sein gepflegtes Auto, dann packt ein Sandwich aus und beginnt zu essen. Und wenn er ganz nervös wird, dann wisst ihr, wo sein Herz ist. Und dann könnt ihr sagen, du kannst du mal anhalten. Und dann steigst du aus, sagst auf Wiedersehen. Und die Sache hat sich erledigt. Ja? Ich weiß, es ist nicht so einfach. Das kann man, ich habe es mal in den Gottesdienst bei uns gesagt. Da ist ein junger Mann zu mir gekommen. Ja, das war jetzt gar nicht so nett von dir. Ja? Ich habe ihn schon verstanden, weil er liebt sein Auto. Ja? Aber tatsächlich, wenn es meine Götze ist, wenn mein Auto wichtiger ist als Gott, täglich sterben Christen der Märtyrertod und es kratzt mich nicht. Und wehe, wenn ich einen Kratzer auf meinem Auto habe. Okay, jetzt haben wir es verstanden, ja? Um dem geht es. Andere Götze kann sogar Bibellesen werden. Auch Bibellesen kann zu Götze werden. Ich lese, um mich intellektuell weiterzubringen. Aber nicht um geistlich weiterzubringen. Ich lerne Theologie, ohne eine Beziehung mit Gott zu haben. Oder ich lerne Theologie, weil ich habe mitbekommen, dass wenn man Pfarrer ist in der reformierten Kirche, man sehr gut verdient und wenig machen muss. Nicht überall, ja, also bitte, ja. Versteht mir richtig? Also, dann gehe ich Theologie studieren. Es kann mein eigenes Haus sein. Oh ja, das Haus, man hat viel bezahlt, lang investiert. Das Haus kann zu einer Götze werden. Das hat mir letztens ein junger Mann gesagt, ich habe das sehr geschätzt, er hat gesagt, weißt du, wir haben uns entschieden als Ehepaar, keine Wohnung und kein Haus zu kaufen. Wir wollen flexibel bleiben. Wenn der Herr uns morgen ruft, dann wollen wir gehen, ohne irgendeine irdische Last festzuhalten. Das heißt nicht, dass wir kein Haus kaufen dürfen. Aber die Frage ist, wo ist dein Herz? Ist es dein Haus? Wenn der Herr dich morgen ruft und du hast gerade ein Haus gekauft, was machst du jetzt? Oh, oh. Ja, okay, ich denke, wir verstehen uns wieder, ja. Also es kann mein Haus sein, ich habe gesagt, mein Ehepartner, auch das kann ein Götze werden. Jegliches, was zwischen mir und Gott steht. Es kann mein Geld sein, es kann Geiz sein. Und der größte Götze in unser Leben kann der eigene Ich sein. Ich glaube, da müssen wir zuallererst kämpfen. Wenn es das eigene Ich ist, Geschwister, ja, wie will ich vor Gott kommen? Leg es ab. 1. Johannes 3, Vers 22 lesen wir, und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Also ein Mensch, der durch den Geist Gottes wohlgefällig vor Gott lebt, ist auch ein Mensch, der Kraft im Gebet hat. Kraft im Gebet, ich möchte das nochmal einschärfen, heißt nicht, dass unsere Gebete nach unseren Wünschen sich erfüllen werden, sondern gottgemäß. Gottgemäß wird sich unsere aufrichtige, gottesfürchtliche Gebet erfüllen. Und wir werden einmal zurückblicken und erkennen, dass dies und jenes, wie Gott diese Gebet erhört war, war genau richtig. Es diente die Verherrlichung Gottes. Es diente auch mich selbst, um mich von vieles zu schützen. In 1. Johannes 5, Vers 14 lesen wir, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns erhört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Ja, Gott hält nach Menschen Ausschau, denn er seine Herzenswünsche offenbaren kann. Menschen, die sein Wille gern tun. Gottes Wille, Gottes Master. Ich glaube, die Kirche heute ist immer mehr und mehr kraftlos. Und da rede ich auch über unsere Gemeinden. Immer mehr kraftlos, weil es ist nicht mehr der Maßstab Gottes, der gilt. Es ist nicht mehr Gott, wie siehst du es? Gott, wie ist es in dein Wort? Und dementsprechend will ich mich auch unterordnen. Und es kommt eine große Herausforderung an die Gemeinde. Die Gemeinde heute möchte sich sukzessiv immer mehr den Weltlauf anpassen. Aber Geschwister, die Gemeinde ist nicht für die Welt da. Die Gemeinde hat nur ein Hauptziel, die Verherrlichung Gottes. Und da haben wir es im Wort Gottes. Und dies wollen wir auch leben. Kompromisslos. Und wir wollen dranbleiben. Jakobus 4, Vers 2, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr kämpft menschlich, beginnt geistlich zu kämpfen, sagt Jakobus. Gott gemäß zu kämpfen. Wir sollten durstig sein nach die Erfüllung vom Wort Gottes. Ich will dies, was Gott mir offenbart, auch dem entsprechend leben. Und ja, Geschwister, wenn wir anfangen, genau diese eine Gebete zu sprechen, Herr, erforsche du mein Herz und verändere du mich da, wo ich Änderung brauche, dann wird unser gesamtes Leben und unser Gebetsleben immer kraftvoller und kraftvoller werden, weil immer mehr werde das eigene Ich sterben und immer mehr wird Christus selbst in mir mein Leben ersichtlich sein. Immer mehr und mehr. Ja, das gilt uns alle, die wir Kinder Gottes sind. Ablegen, was nicht zu seiner Ehre ist, und ein Leben zu führen, allein zu seiner Ehre. Und dies sind die Männer und Frauen Gottes, die auch Berge versetzen werden, wo ihre Gebetsleben eine extreme Kraft haben wird. Und Geschwister, Gebetsleben ist schwerste Arbeit. Weil es gibt einen, der nicht will, dass wir mit Gott kommunizieren. Das ist der Teufel selbst. Gebetsleben, wie auch jegliche Kommunikation, muss geübt werden. Es hat auch mit Disziplin zu tun. Betet nicht abends im Bett. Weil da wird etwas ganz Phänomenales geschehen. Ihr wisst was. Der Herr geht es einem im Schlaf, aber nicht so, meint der Herr. Ja. Und deshalb, nehmt Zeit. Zieht euch zurück. Betet. Und Geschwister, Gemeinden, die beten, die werden Berge versetzen. Unsere ganze Evangelisation, nächsten Samstag, wird kraftlos sein. Das wird ein Akt von reiner Gehorsam sein, wenn wir nicht beten. Wenn wir nicht diese Anliegen vor Gott bringen. Und es geht nicht darum, ob sich 100 bekehren werden oder keiner bekehren wird. Es geht nicht darum, Geschwister. Es geht nie um Zahlen bei Gott. Es geht darum, wir können unseren Dienst nur treu vor dem Herrn verbringen, wenn wir in eine ständige Abhängigkeit von ihm handeln werden. Und diese Abhängigkeit ist abhängig, die zeigt sich durch unser Gebetsleben. Und unser Gebetsleben ist kraftvoll, wenn wir auch gottgemäß vor ihm kommen werden. Alles ablegen, was ein Hindernis ist. Alles. Jegliche Last. Und durch dies werden wir auch Kraft bekommen. In unserem Alltag, in all unseren Entscheidungen, ja in allem werden wir Gott spüren, wenn wir in diese ständige Beziehung wirklich sind. Amen. Ich möchte mit uns beten. Ja, aber Vater, danke, dass du damals im Garten Eden gesagt hast, Mensch, wo bist du? Du hast uns gesucht, weil du mit uns Gemeinschaft haben wolltest. Es war der Mensch, der gegen dich ging, Herr. Es war der Mensch, der selbst Gott gespielt hat. Es war der Mensch, der sich über deine Gesetze gesetzt hat, über deine Regel. Und so kam dieser Bruch zwischen Gott und Mensch. Aber du, aber Vater, hast uns nicht alleine gelassen. Du hast uns von Anfang an gesucht und du hast uns so sehr geliebt, dass dies, was hineinkam, die Sünde, du hast von Anfang an schon eine Lösung vorbereitet. Danke für deinen Sohn Jesus Christus. Und danke, dass wir durch dich, Herr Jesus, sagen dürfen, aber Vater, wenn wir wirklich Kinder Gottes sind. Und Herr, du hast uns so viel gegeben. Du hast jegliche Last aus unserem Leben weggenommen. Diese Last der Sünde, diese Schuldlast, die ragt nicht mehr über uns. Wir sind frei. Und in dieser Freiheit wollen wir auch leben und freimütig vor dir kommen. Freimütig unsere Anliegen vor dir bringen, weil wir wissen, du bist der Lebendige, du bist der Ewige, du bist der Schöpfer aller Dinge. Du bist lebendig, du hörst und erhörst unsere Gebete. Und so beten wir, Herr, dass dies, was wir heute gehört haben, nicht reine Theorie in unseren Köpfen ist, sondern dass wir auch da, wo wir uns ändern müssen, uns ändern. Ja, Herr, ich bete jetzt stellvertretend für die ganze Gemeinde. Forsche du unser Herz. Forsche es, offenbare, was zwischen uns und dir steht und entferne es. Ja, Herr, gib uns den Mut und die Kraft, bewusst auch dies zu entfernen. Ja, Herr, lerne uns, mit dir zu reden, zu kommunizieren, in dieser Abhängigkeit von dir zu leben. In eine ständige Abhängigkeit in jeglicher Handel unserer Leben. Ja, Herr, das wollen wir. Das beten wir auch für uns als Gemeinde, als Ganze. Herr, bewahre uns in dir. Entferne auch von unserem Gemeindeleben alles, was ein Hindernis sein kann. Dass wir als Gemeinde eins vor dir stehen, kraftvoll vor dir stehen dürfen, weil wir wissen, du bist der, der in uns wohnt. Und so beten wir auch für den nächsten Samstag, für diese Evangelisation, Herr. Du hast befohlen, geht hin in alle Welt. So möchte ich beten, schenk die Geschwister Vollmacht, Weisheit, wenn sie dein Wort weitergeben. Herr, die Suchende soll er finden, hast du verheißen. Das beten wir auch, dass auch da ein Frucht entstehen darf. Wir wollen es so tun, wie du uns befohlen hast, Herr. Allein zu deiner Ehre. Wir wollen diesen nächsten Samstag vorbereitet vor dir kommen. Jegliches entfernen, was nicht dich meint. Und ein Leben rein zu deiner Ehre zu führen. Herr, selbst können wir es nicht. Aber danke, dass du es in unser Leben vollbringst. Dieser Lob, Preis und Dank. Amen. Ja, und so wollen wir auch passend das Lied 130 singen, Geh unter der Gnade. Lied 130. Und wir singen da alle drei Strophen. Segen beten, den priesterlichen Segen aus 4. Mose Kapitel 6 und wir stehen dazu auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Herr, komme bald. Amen. Amen. So wünsche ich allen noch einen wunderschönen, gnadevoller neuer Woche.